ARD.
Vor der heutigen Folge, Elke, habe ich regelrecht ein bisschen Respekt. Das ist, glaube ich, wirklich für jeden das schlimmste Thema, das es geben kann. Gewalt an kleinen Babys. Wehrlose Säuglinge, die in den Händen ihrer Eltern nicht etwa geschützt werden, sondern das konkrete Gegenteil, die totgeschüttelt oder schwerst verletzt geschüttelt werden. In der Regel geht es hierbei um Väter.
Ja, ich verstehe es gut. Das geht mir auch tatsächlich nicht anders. Also dieser Fall, über den wir sprechen wollen, der hat mich auch wirklich sehr mitgenommen. Aber ich finde es auch gerade deshalb eigentlich total wichtig, das mal zu erzählen. Das ist nämlich so eine Art von Verbrechen, das niemand will, das wirklich niemand will, das auch die Täter nicht wollen. Das aber trotzdem immer wieder passiert und das einfach nicht passieren darf. Ich finde es sehr wichtig, darüber zu sprechen und dadurch eben auch für das Thema mal zu sensibilisieren.
Ich glaube trotzdem, was ganz wichtig ist, hier schon eine Triggerwarnung zu geben, weil wir sprechen wirklich über diese Babys und denen wird Gewalt angetan. Und außerdem geht es auch noch um extreme psychische Belastungen von Eltern. Es geht um Väter, beziehungsweise es geht hier um einen Vater, der seine Tochter so doll geschüttelt hat, dass sie schwerst behindert ist.
Und wir sprechen auch darüber, welchen Sinn ein Prozess und vor allem eine Strafe in so einem Fall überhaupt machen kann.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin und Juristin und, das ist für diese Folge vielleicht nicht ganz uninteressant, ich bin auch Mutter. Ich sitze bei allen wichtigen Prozessen in Hamburg mit im Saal und hier in diesem Podcast erzähle ich euch darüber.
Ich bin Anna Rüther, Mutter bin ich auch von zwei inzwischen großen Jungs und ich bin Journalistin und Elkes Kollegin. Und hören könnt ihr diesen Podcast und auch alle anderen Folgen immer 2 Wochen früher in der ARD Audiothek. Für unseren heutigen Fall geht es in den Norden von Hamburg. Es geht nach Langenhorn. Ein Viertel, zu dem man gar nicht viel sagen kann oder auch muss. Der Flughafen liegt ganz in der Nähe. Ansonsten ist es wirklich eine ganz normale Wohngegend mit vielen Einfamilienhäusern, viel Grün dazwischen. Und da beginnt unsere Geschichte.
Genau, und die Geschichte beginnt im August 2017. Im August 2017 bekommt die Familie F. aus Langenhorn ihr zweites Kind. Die Eltern freuen sich sehr und ihre erste Tochter, die zu der Zeit 5 Jahre alt ist, die ist stolz, jetzt eine große Schwester zu sein. Die Zeit nach der Geburt der ersten Tochter, die war nicht einfach gewesen. Die Mutter, Marion heißt sie, die hatte Wochenbettdepressionen bekommen. Sie musste damals ärztlich behandelt werden, auch über eine relativ lange Zeit. Und bei der Betreuung der ersten Tochter, da fiel sie relativ häufig aus. Sie war damals sehr auf die Unterstützung ihres Mannes angewiesen und der hat alles gegeben. Er war selbst 2-mal wegen eines drohenden Burnouts in Therapie, also er war auch wirklich sehr, sehr belastet. Es war eine sehr schwere Zeit für alle, aber sie ging vorüber. Die Mutter erholte sich, die Tochter wurde groß und stand kurz vor der Einschulung. Und so wollen die Eheleute im Jahr 2017 ein zweites Kind. Sie wissen, dass sie sich damit in eine schwierige Situation bringen werden. Beide haben auch wirklich Respekt vor der erneuten Belastung. Aber ein zweites Kind, das gehört für sie einfach dazu. 2 Kinder, denken sie, die machen eine Familie perfekt. Und Marion wird wieder schwanger. Schon die Schwangerschaft wird zur Belastungsprobe für die kleine Familie. Es läuft nicht rund. Auf einem Ultraschallbild ist zu sehen, dass der Kopf des Babys recht klein ist. Die Eltern machen sich sehr große Sorgen um das noch ungeborene Kind. Und auch der Mutter Marion geht es in der Zeit gesundheitlich nicht gut. Sie leidet unter Schwangerschaftsdiabetes. Das heißt, dass sie sehr auf sich und ihre Ernährung achten muss, um sich und auch das Baby in ihrem Bauch nicht zu gefährden. Aber auch sonst macht sie sich Sorgen, wie alles weitergehen soll, wenn das Baby da ist. Denn sie fürchtet auch um ihren Job. Sie fürchtet sogar eine Kündigung. Sie ist Assistentin der Geschäftsleitung in einem Unternehmen und ihre Chefin, die hat sehr deutlich gemacht, dass sie von dem erneuten Familienzuwachs ihrer Kollegin überhaupt nichts hält, dass ihr das nicht passt, dass die Mutter dann wieder ausfallen wird. Eine Kündigung, die wäre aber wirklich sehr schwierig, denn die Familie muss noch ihr Reihenhaus abbezahlen und ihr Mann, Michael F. heißt er, der ist zwar stellvertretender Filialleiter in einem Discounter-Supermarkt, aber sein Gehalt alleine würde nicht ausreichen, um die Familie zu ernähren. Um vor der Geburt des zweiten Kindes noch einmal ein bisschen Kraft zu schöpfen, fährt die Familie deshalb nochmal in den Urlaub. Sie fahren in den Spreewald, die Mutter Marion kommt da aus der Region. Doch was Erholung bringen soll, das bringt neue Sorgen. Marion erleidet im Urlaub einen Kreislaufzusammenbruch. Es ist so schlimm, dass sie sogar ins Krankenhaus vor Ort gehen muss. In der Klinik wird sie gründlich untersucht und die Ärzte untersuchen auch das Ungeborene. Das Ergebnis ist beunruhigend. Der Kopf des Babys, sagen sie, ist viel zu klein. Das Kind müsse früher aus dem Bauch geholt werden. Das heißt, die Schwangerschaft müsse abgebrochen werden. Zurück in Hamburg entscheiden die Ärzte dann zwar, nee, das ist ein bisschen falscher Alarm, machen wir nicht. Wir erhalten die Schwangerschaft aufrecht, wir lassen sie weiterlaufen. Eine Ärztin sagt aber zu Marion F., es könne sein, dass das Kind behindert ist. Also neue Sorgen. Und die Sorge droht, alle zu erdrücken. Doch Marion F., die Mutter, die gibt sich tough. Zusammenreißen, das ist die Devise, die sie jetzt ausgibt. Und so haben sie sich zusammengerissen. Und man muss sagen, es wurde auch erstmal, denn es gab dann eine ganz erfreuliche Wendung. Das Baby wird dann geboren. Es wird mit einem Kaiserschnitt auf die Welt geholt, ein bisschen früher, als der errechnete Termin war. Und es ist dann doch vollkommen gesund.
Riesenerleichterung.
Riesenerleichterung ja. Bei allen. Alle sind total überglücklich. Das Kind ist ein Mädchen und die Eltern nennen es Nele. Neles Start ins Leben ist erstmal gut. Der Vater, Michel F., der kommt erstmal jeden Tag ins Krankenhaus. Und er sagt dann später, Nele lag dann immer auf meinem Bauch und ich war überglücklich.
War ja auch ein Wunschkind. Also da haben sie ja, das war ja nicht passiert, sondern gewollt.
Es war ein Wunschkind und nach allen Befürchtungen ist es gut gegangen. Das Kind war gesund und die Familie, die war angekommen im Familienglück und alle sagen, wir waren wirklich überglücklich. Die Mutter war noch eine Zeit lang im Krankenhaus. Sie hatte einen Kaiserschnitt, das musste noch so ein bisschen danach behandelt werden. Aber dann war sie zu Hause und als sie dann wieder zu Hause ist, dann nimmt sich der Vater erstmal noch eine Woche Urlaub, um für sie und die Kinder ganz da sein zu können. Dann aber muss er wieder zur Arbeit. Als stellvertretender Supermarktleiter arbeitet er ja sowieso schon Vollzeit. Und dann fallen auch noch ständig Kolleginnen und Kollegen aus. Er muss immer wieder einspringen, also macht er Überstunden. Und auch nachts muss er ran. Nele weint viel. Das Baby hat starke Koliken, wenn es was gegessen hat. Und nach dem Essen fängt es deswegen oft an zu weinen, weil es eben einfach Bauchschmerzen hat. Und das heißt, Nele weint und schreit. Manchmal fast rund um die Uhr. Der Stress auch zu Hause ist deshalb enorm. Und Michel F., der bekommt auch wieder Angst um seine Frau. Er fürchtet nämlich, dass sie bei dem ganzen Schlafmangel und diesem wahnsinnigen Druck zu Hause wieder Depressionen bekommt, so wie es schon nach der Geburt der ersten Tochter war. Er erinnert sich so gut daran, wie schwierig damals alles war und er will unbedingt verhindern, dass es wieder so weit kommt. Marion weint in der Zeit auch viel. Sie ist verzweifelt, fragt immer wieder, warum schreit das Baby so viel? Was ist los? Warum schreit das Kind? Deshalb versucht er, der Vater seiner Frau, alles abzunehmen, was er ihr abnehmen kann. Das sind vor allem die Nächte, denn tagsüber arbeitet er von früh bis spät. Die Eheleute machen einen Schichtplan. Marion kümmert sich bis Mitternacht um Nele, dann darf sie schlafen und Michel übernimmt. Um 4 Uhr muss er sowieso aufstehen, um zur Frühschicht in seinem Supermarkt zu gehen. Und zumindest bis dahin soll seine Frau zur Ruhe kommen und schlafen können. Und er schläft fast gar nicht mehr. Höchstens 2 bis 3 Stunden die Nacht, wird er später sagen. Und Nele schreit weiter.
Mir zieht sich beim Zuhören schon alles zusammen. Über Tage, vermutlich ja über Wochen, mit so viel zu wenig Schlaf auszukommen. Das ist ein Druck, den man kaum aushalten kann. Also ich ahne, dass das nicht gut geht.
Ja, so ist es auch. Es geht auch nicht gut. In der Nacht auf den 1. Oktober, Nele ist da gerade 5 Wochen alt, da kommt es zu einem ersten Vorfall. Michel F., der ist gerade für Nele zuständig. Das ist sozusagen seine Schicht. Es ist zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Die Mutter, Marion, ist zum Schlafen in einen Raum im Keller gegangen. Den haben die Eltern extra als 2. Schlafzimmer eingerichtet, damit einer sich da zurückziehen kann und möglichst das Weinen des Babys nicht hört und einfach mal zur Ruhe kommen kann. Da ist Marion zu dieser Zeit. Sie hat ja die Schicht, in der sie schlafen darf. Michel ist mit dem Baby im 1. Stock des Hauses, da sind die Schlafzimmer, da ist er mit Nele alleine und das Baby schreit und schreit. Michel F., der versucht verzweifelt Nele zu beruhigen. Er nimmt sie auf den Arm, er schaukelt sie, er redet beruhigend auf sie ein, er gibt ihr das Fläschchen, er versucht alles, aber Nele weint und die Nerven von Michel, die liegen irgendwann total blank und er kann einfach nicht mehr und da rastet er aus. Er schlägt Nele mit der Faust gegen die linke Schläfe. Da erschrickt er sich total sofort vor sich selbst. Sofort. Er nimmt Nele sofort auf den Arm. Er versucht sie zu trösten. Sie schreit jetzt noch lauter. Er will sie beruhigen. Er versucht wieder alles. Aber Nele weint und weint und so laut jetzt, dass auch die Mutter wach wird im Keller. Sie hört das bis in den Keller. Sie kommt erschrocken rein. Sie fragt, was los ist. Michel F. sagt, Nele sei mit dem Kopf gegen das Bettgestell geknallt.
Ist denn was zu sehen? Also kann die Mutter einen Verdacht haben? Sieht man was bei dem Baby? Oder wie kommt sie überhaupt auf die Frage?
Sie kommt auf die Frage, weil Nele zum einen wohl sehr, sehr laut geschrien hat. Es war klar, das war nicht dieses übliche Weinen, weil sie Koliken hat, weil sie Bauchschmerzen hat. Und es ist wohl auch in der Schläfe ein bisschen was zu sehen. Die Schläfe ist wohl ganz leicht gerötet. Und es ist so, dass am nächsten Tag da auch ein richtiges Hämatom zu sehen ist und die Augen von Nele sind ein bisschen rot. Und deswegen gehen die Eltern auch mit ihr zum Kinderarzt. Und der Kinderarzt untersucht das Kind, gibt dann aber Entwarnung. Er sagt, Nele hat nur eine Bindehautentzündung, kein Grund zur Sorge.
Das verstehe ich nicht ganz. Wir hatten beide Babys und wir wissen, dass die in dem Alter mal vielleicht, wenn es hochkommt, von links nach rechts rollen. Aber mehr an Bewegung ist da nicht. Und dann kommt so ein Baby in die Praxis. Man schöpft keinen Verdacht, man bleibt bei einer Bindehautentzündung. Ich wundere mich.
Ja, ich glaube, es war zum einen so, dass Michel wohl gesagt hat, dass sie mit dem Kopf gegen die Kante gestoßen ist, als er sie auf dem Arm hatte. Er ist ja immer mit ihr so hin und her gewippt und hat wohl gesagt, es ist dabei passiert. Also die Geschichte war erstmal so nicht ganz unglaubwürdig. Und dann war es aber vor allem auch so, dass diese Familie bis dahin völlig unauffällig war. Die war auch beim Jugendamt nicht bekannt. Das war eine ganz normale, ich sage jetzt mal klischeehaft, bürgerliche Familie. So beide Eltern berufstätig, beide Eltern Bildungshintergrund, Eigenheim, schon erste Tochter, mit der alles super war. Die stand kurz vor der Einschulung. Es gab gegen diese Familie einfach überhaupt gar keinen Verdacht. Und deswegen haben die Ärzte das wirklich nur als rein medizinischen Befund genommen. Aber auch wenn die Ärzte nicht alarmiert waren, es gibt eine Person, die natürlich hätte alarmiert sein müssen, nämlich der Vater, Michel F. Der hätte jetzt natürlich im Grunde vor sich selbst gewarnt sein müssen. Er hätte wissen müssen in dem Moment, ich bin einmal ausgerastet in dieser Belastungssituation. Er hätte da natürlich handeln müssen, aber er handelt nicht. Er macht einfach weiter, tagsüber Supermarkt, nachts Nele. Mhm. Also er hat dann, glaube ich, auch gedacht, was seine Frau immer gesagt hat, durchhalten. Er muss einfach durchhalten. Also er ist auch jemand vom Typ, der überhaupt nicht Nein sagen kann. Das ist es auch schon so in seinem Job, ne? Da ist es auch immer so, wenn irgendjemand mal ausfällt von den Kolleginnen und Kollegen, dann ist er derjenige, der einspringt. Und privat ist es erst recht so, ne? Also er wollte wirklich alles dafür tun, dass seine Frau nicht wieder in eine Depression fällt. Also es ist so, dass er einmal sogar zu ihr sagt, ich kann nicht mehr. Marion, die Frau, erkennt nicht richtig das Maß. Sie nimmt es an der Stelle nicht richtig ernst, sondern sie sagt zu ihm, halte durch, diese Koliken, die gehen doch vorüber. Und sie sagt wörtlich zu ihm, lass uns die Arschbacken zusammenkneifen. Und was tut er? Er kneift die Arschbacken zusammen. Dann kommt die Nacht des 8. Oktober, das ist eine Woche später. Am Abend ist die Familie noch zusammen aus. Sie sind bei Nachbarn, da hat jemand Geburtstag und sie sind zusammen auf der Geburtstagsfeier. Es ist eigentlich ein schöner, ein entspannter Abend. In der Nacht aber ist es dann wie so oft. Nele hat wieder Koliken, sie hat Bauchschmerzen, sie schreit und schreit. Die Mutter Marion geht in den Keller, um Ruhe zum Schlafen zu haben. Und Michel F., der Vater, der versucht, Nele zu beruhigen. Er trägt sie, er schaukelt sie, er redet ihr gut zu. Aber dann kann er nicht mehr. Anna, ich sehe, du machst die Augen zu. Du hältst es kaum aus, das zu hören.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es hören will. Ich sehe sofort so ein 5 Wochen altes Baby. Ich weiß, dass man den Kopf gut halten muss, weil die noch keine Muskeln haben und die nicht selber halten können. Also
ja, Michel völlig fertig, völlig aufgebracht, völlig am Ende. Er nimmt den kleinen Babykörper aus dem Bett. Er greift ihn mit beiden Händen und dann schüttelt er diesen Körper. Er schüttelt ihn so stark, dass der Kopf von Nele hin und her geworfen wird. Nele verstummt schlagartig. Und was tut Michel F.? Er legt sich ins Bett und schläft. Am nächsten Morgen findet die Mutter Marion F. Nele in einem apathischen Zustand in ihrem Babybett. Der Körper von Nele ist schlaff und sie atmet nur ganz, ganz stockend. Die Mutter sieht das und sie ist sofort in heller Panik. Sie fragt Michel, was ist passiert? Was war los in der Nacht, als sie geschlafen hat? Was war? Aber er erzählt ihr nichts. Marion packt das Kind in heller Panik und fährt sofort mit Nele ins Krankenhaus. Da stellen die Ärzte fest, dass Neles Schädel gebrochen ist. Ihr Gehirn ist geschwollen. Sie kommt auf die Intensivstation. Die Ärzte, die vermuten erst einen Infekt. Aber am dritten Tag dann kommt der Verdacht auf, Nele wurde geschüttelt.
3 Tage lang hält sich so ein Verdacht auf Infekt und dann plötzlich gibt es eine Kehrtwende? Also ist da so ein Schema F, was dann gefahren wird? Erstmal klopft man das eine ab, dann das andere? Also wieso vergeht da so viel Zeit?
Es ist so, wenn da die behandelnden Ärzte den Verdacht haben, irgendwas ist hier komisch, das könnte in dem Fall ein Schütteltrauma sein oder es könnte Ausdruck einer Misshandlung sein, dann wird die Rechtsmedizin dazu gezogen, weil das die Fachleute sind, die genau auch so Gewaltspuren und sowas analysieren können. Und so ist es in diesem Fall auch. Sie holen eine Rechtsmedizinerin dazu, die untersucht Nele und für die ist sofort klar, was los ist. Also diese Rechtsmedizinerin, die sagt relativ klar, diese Verletzungen, das sind klassische Symptome eines Schütteltraumas und sie sagt, das Baby ist geschüttelt worden. Es ist dann so, dass sie, auch die Rechtsmedizinerin, die Eltern dann mit diesem Verdacht konfrontiert. Die fallen erstmal aus allen Wolken, zumindest auch Marion. Und sie fragt ihren Mann, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hast du das Kind in der Nacht, hast du sie geschüttelt?
Da wird sie das erste Mal wach und misstrauisch. Und
ja, sie wird ja mit diesem ungeheuerlichen Verdacht konfrontiert, den sie selber bis zu dem Zeitpunkt nicht eine Sekunde hatte, nicht eine Sekunde. Und in diesem Moment halt im Krankenhaus, als die Rechtsmedizinerin das sagt, da kommt bei Marion das erste Mal überhaupt der Verdacht, dass ihr Mann, der sich so wahnsinnig liebevoll um alle kümmert, um sie, um beide Kinder, dass er was getan haben kann. Und sie konfrontiert ihn damit und sie fragt ihn, hast du was gemacht? Und er verneint. Er sagt, nein, ich habe Nele nur auf einem Gymnastikball geschaukelt. Ich habe sie auf den Ball gehoben, ich habe sie hin und her gewippt. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Aber wenige Tage später holen Polizisten Michel F. dann zu Hause ab und er kommt in Haft. Denn es gibt den konkreten Verdacht gegen ihn, es gibt den Vorwurf, er hat Nele geschüttelt. Die Polizei ermittelt da wegen versuchten Totschlags. Und der Vater Michel F., der bleibt 2 Wochen im Gefängnis. Danach macht er, was er immer tut, er funktioniert. Er geht wieder arbeiten. Er sagt seinen Kollegen, in den 2 Wochen war ich nicht da, weil ich Überstunden abgebummelt habe.
Na gut, diese Notlüge, würde ich sagen, kann man jetzt erstmal verstehen, dass er jetzt nicht sich seinen Kollegen als allererstes offenbart, wenn er nicht mal sich traut, seiner Frau zu offenbaren, offensichtlich. Und sag mal, Nele, wie geht's der denn eigentlich? Ist die wieder nach Hause gekommen oder wie ist es denn mit ihr weitergegangen?
Also in diesen 2 Wochen erstmal noch nicht da. Sie muss noch eine ganze Zeit lang im Krankenhaus bleiben. Und die Ärzte stellen fest, dass Nele sehr, sehr stark behindert ist. Sie hat ja sehr massive Hirnverletzungen gehabt. Sie ist sehr stark behindert. Sie wird ihr Leben lang auf Unterstützung angewiesen sein. Sie bleibt noch eine ganze Zeit im Krankenhaus, ich glaube bis zum Jahreswechsel. In der Zeit darf die Familie, dürfen Marion und Michel sie besuchen, aber nur unter Aufsicht. Michel darf natürlich nicht alleine sein mit dem Baby. Und dann, als das Baby aus dem Krankenhaus entlassen wird, da kommt es in eine Pflegefamilie. Am 16. Oktober 2018 beginnt dann der Prozess gegen den Vater, gegen Michel F., vor dem Hamburger Landgericht. Er ist wegen versuchten Totschlags in 2 Fällen angeklagt. In 2 Fällen, weil auch diese erste Situation damit drin ist, als er Nele einen Faustschlag gegen die Schläfe versetzt hat. Außerdem ist er wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt und wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen.
Einen schwereren Vorwurf kann man sich kaum vorstellen. Und so wie du uns den Michel beschrieben hast, ist er ausgerastet und nicht hinnehmbar ausgerastet, aber ja auch ein liebevoller Familienvater, der sich auf seine 2. Tochter gefreut hat, der alles richtig machen wollte, der seine Frau irgendwie unterstützen wollte. Also, wie stelle ich mir denn eigentlich vor Gericht vor? War das dann einer, der gebeutelt da saß und gar nicht mehr gerade ausgucken konnte und sich wahnsinnig unwohl gefühlt hat? Oder war der apathisch? Wie stelle ich mir eigentlich vor?
Er war im Grunde so, wie du es zuerst beschrieben hast. Er war jemand, der vor Scham eigentlich gebeugt war und kaum gerade ausgucken konnte. Ich beschreibe ihn mal so ein bisschen vom Typ. Also er ist zu dem Zeitpunkt des Prozesses 41 Jahre alt. Er ist ein so ganz, ja, schmaler, hagerer Mann, hat so, fand ich auffällig, so schmales Gesicht, auch so ein bisschen eingefallene Wangen, hat so ganz dunkle Ringe um die Augen. Er ist immer so ganz, ja, ordentlich angezogen, mit Hemd unterm Pullover, in so einem gestreiften Pullover. Also so ein erstmal sehr, sehr unauffälliger Mann. Und er sitzt da im Prozess und er weint wirklich viel. Also auf mich wirkte der wirklich ganz verzweifelt. Er hat auch immer wieder so die Hände vors Gesicht gehalten. Und er war da auch zu dem Zeitpunkt wirklich ganz offen im Umgang mit dem, was passiert ist. Also nach der Anklageverlesung ist es ja so, dass die Angeklagten dann gefragt werden, ob sie was zu der Tat sagen wollen, die ihnen vorgeworfen wird. Und in dem Fall ist es so. Er sagt aus und er schildert auch ganz unumwunden, wie alles war. Er sagt dann aber auch, ja, also ich weiß natürlich, dass man bei Babys den Kopf festhalten muss, aber er sagt, Ich wusste aber nicht, dass bei kleinen Kindern so viel kaputt geht, wenn man sie schüttelt. Er sagt immer wieder, ich wusste das nicht, ich wollte das alles nicht. Erst als die Rechtsmedizinerin mich mit diesem Verdacht konfrontiert hat, da ist mir überhaupt klar geworden, dass ich schuld bin daran, wie schlecht es Nele geht. Der Richter spricht ihn natürlich auch auf diesen ersten Vorfall an, also als Michel da damals Nele einen Faustschlag gegen die Schläfe gegeben hat. Und er fragt ihn, Sie sind doch schon mal ausgerastet, was haben Sie sich nach diesem ersten Vorfall denn gedacht? Und da sagt Michel, ich war selbst total erschrocken über mich selbst und ich dachte, dass sowas nie wieder passieren darf. Der Richter fragt ihn dann, aber warum haben Sie denn keine Hilfe geholt? Warum haben Sie denn Ihre Frau nicht informiert, eine Therapie gemacht, irgendwie sowas? Und da sagt Michel F., ich dachte, das war ein Ausrutscher und es passiert mir nicht nochmal.
Ja, ich muss mal sagen, als du das vorhin schon gesagt hast, dachte ich so, ja, eine ganz leise Stimme in mir sagt, wenn wir ganz ehrlich sind, das kennt eigentlich jede Mutter und jeder Vater. Diese Situation, dass du, also ganz konkret, ich hatte das bei meinem Sohn, der war vielleicht 3 oder 4 und er hat mich zur Weißglut gebracht. Ich war so richtig sauer und habe ihn gepackt, an den Oberarm auf den Tisch gesetzt, um mit ihm zu schimpfen. Und dann saß er da auf dem Tisch und ich hatte ihn an den Oberarm und ich habe gemerkt, oh Gott, das ist zu doll. Also es ist kein blauer Fleck da geblieben, aber trotzdem habe ich gedacht, du weißt, das ist zu doll. Habe mich sofort losgelassen, aber habe mich wahnsinnig über mich selbst erschrocken, dass es überhaupt passieren kann. Weil das ist, mein Gott, der ist 3, wie unfair kann man denn sein, so einem kleinen Knopf gegenüber. Und bis dahin verstehe ich das. Es hört natürlich auf, gegen den Kopf boxen oder gar schütteln ist jetzt nochmal eine ganz andere Liga. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses, ich kann nicht mehr, ich erschrecke mich über mich selbst und ich bin restlos am Ende. Ich glaube, das weit vorher passiert schon Eltern.
Ich denke, das ist auch so. Ich denke, alle, die Eltern sind, die kennen diese Situationen, diese wahnsinnigen Stresssituationen, in denen es anderen dann passiert. Man kennt die Situation, in denen es passiert, aber es darf halt nicht passieren. Es kommt dann natürlich auch die Mutter als Zeugin im Gericht. Die kommt direkt nach der Aussage von Michel. Sie ist auch 41 Jahre alt. Die beiden sind gleich alt. Sie kennen sich auch schon ewig, die Eheleute. Sie sind jeweils füreinander die erste Beziehung. Sind auch schon seit, glaube ich, die Beziehung war schon 20 Jahre, seit 10 Jahren verheiratet. Und sie ist auch so wie er eine so sehr schmale, eine sehr zierliche Person. Sie hat so einen dunkelblonden Zopf, hat so eine sehr erstmal so farblos beige Strickjacke. Also ist auch eine Frau, die erstmal so sehr unauffällig ist. Es gibt eine Sache, die ich an ihr auffällig finde. Sie hat dafür, dass sie so eine zarte Erscheinung ist, finde ich, eine relativ laute Stimme. Hm. Die spricht relativ laut und sie spricht relativ forsch. Also sie wirkt für ihre Erscheinung vergleichsweise tough.
Wobei, das erzählst du ja auch, ne? Dass sie immer so diese Durchhalteparolen, also da ein toughes Wesen muss sie irgendwo haben.
Ja, genau. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Art, wie sie spricht. Also das war was, da gab es für mich so ein Gap. Aber sie sitzt da und sie weint auch sehr, sehr viel. Sie ist auch wirklich verzweifelt. Und was dann auch wirklich so sehr bemerkenswert ist, dass sie trotz allem, was vorgefallen ist, ihren Mann Michel total lobt als Vater und als Ehemann. Also sie sagt dann sowas wie, er war ein Bilderbuchvater. Sie sagt so, er hat sich um alle gekümmert. Er war ein super auch Ehemann. Er sagt, er hat sich um mich gekümmert, als es mir schlecht ging. Er hat sich um unsere große Tochter gekümmert. Er hat sich um die Kleine gekümmert, um Nele. Er hat dann sogar in der Situation, als Nele schon auf der Welt war, als er immer die Nachtschichten hatte, als er echt nicht mehr konnte, genau in der Zeit wurde die große Tochter eingeschult und er hat dann auch noch die Einschulungsfeier vorbereitet. Bei allem, bei Job, bei Nachtschicht mit Nele, da geht er hin und bereitet diese Einschulungsfeier vor und bereitet der großen Tochter noch eine tolle Feier, ein tolles Fest. Das hat alles er gemacht und sie sagt, das war ein super Vater. Und was in ihrer Aussage auch total rauskommt, dass die Familie, dass wirklich beide immer versucht haben, alles gut und alles richtig zu machen. Also es kommt dann im Prozess auch zur Sprache, dass sie vor der Geburt der ersten Tochter, also ein paar Jahre vor, so einen Elternführerschein gemacht haben. Also als Marion schwanger war, sind die in Kurs gegangen, in denen ihm beigebracht wurde, der Umgang mit kleinen Babys. So, sie haben so einen Führerschein gemacht. Und auch als Nele dann die Koliken hat, als sie so viel weint wegen ihrer Bauchschmerzen, auch da versuchen die Eltern noch alles richtig zu machen. Die gehen überall hin, wo man hingehen kann. Sie gehen zum Kinderarzt, sie gehen zum Osteopathen, sie gehen zur Heilpraktikerin. So, sie versuchen ganz viel zu machen gegen diese Koliken. Und das beschreibt sie auch, dass sie so bemüht waren. Und man nimmt es ihnen da auch wirklich alles ab. Die wollen es richtig machen. Und sie sieht auch Michel, ihren Mann, der Nele das angetan hat, immer noch so. Irgendwann ruft sie wirklich so unter Tränen: Mein Mann ist doch kein Schläger. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat, aber der wird hier komplett zu Unrecht mit Gewalttätern in eine Schublade gesteckt. Der wird hier so behandelt wie die Männer, die im Suff oder aus purer Aggressivität ihre Kinder misshandeln. Das ist doch nicht mein Mann, das ist doch nicht Michel.
Und wie redet sich die Tat schön? Also die ist ja faktisch passiert.
Ja, und dazu sagt sie, wir haben einfach die Warnsignale verharmlost. Sie sagt, wir dachten, wir müssen uns nur zusammenreißen, dann wird das schon.
Macht sie sich eigentlich selbst auch Vorwürfe nach dieser Liste der Dinge, die er jeden Tag auf dem Zettel hat, tags wie nachts arbeiten, Doppelbelastung, Dreifachbelastung? Hätte sie ja vielleicht auch irgendwann merken können, vielleicht darf er auch mal mehr als 3 Stunden schlafen. Macht sie sich einen Vorwurf?
Ja, sie macht sich Vorwürfe. Das war auch eine Situation im Prozess, die ist einem irgendwie auch nahegegangen, weil sie halt auch so wirklich verzweifelt war und dann irgendwann auch so auch da weinend gesagt hat, ich habe einfach nicht erkannt, wie erschöpft er war. Ich habe es nicht erkannt. Und sie sagt dann auch so, hätte ich gewusst, wie fertig er war, dann hätte ich mich doch um alles gekümmert. Sie hat es aber nicht gewusst.
Klingt nach einem riesigen Familiendrama, Showdown im Gericht sozusagen. War das alles einfach nur gut inszeniert? Gut abgesprochen, ich spiele die Rolle, du spielst die Rolle, dann kriegen wir das schon irgendwie hin? Oder hast du das geglaubt?
Nee, ich habe das geglaubt. Es gab aber auch, das gehört zu dem Bild auch dazu, es gab so 2 kleine Stellen, an denen beide jeweils einmal so eine, ich nenne es mal, Empathielosigkeit gezeigt haben, die mich dann auch irritiert hat. Also es war einmal, als der Richter Michel, den Angeklagten, den Vater, einmal fragt, wie es Nele heute geht, da sagt er, es geht ihr gut. Und das entspricht natürlich nicht im Ansatz dem, wie es Nele geht. Nele geht es sehr, sehr schlecht und es wird auch so bleiben. Und Michel sagt da so, es geht ihr gut, aber sie ist beeinträchtigt. Das war natürlich ein Moment im Prozess, wo erstmal Stille im Saal war.
Ja.
Wo alle erstmal echt irritiert waren und sich gefragt haben, wie kann er das so sagen? Also da kam so eine Empathielosigkeit in dem Moment, die sprachlos gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei der Mutter, bei Marion, gab es auch so eine Situation einmal, wo ich zumindest wirklich irritiert war. Das war nämlich so, dass sie einmal, als sie auf die Tat von Michel angesprochen wird, auf das Schütteln von Nele, dieses verhängnisvolle Schütteln, da sagt Marion so fast lapidar, naja, aber jeder macht ja mal Fehler. So als würde sie sagen, naja, kann halt mal passieren. Und das war auch sowas, wo ich dann dachte, ui, an dem Punkt geht mir die Loyalität zu weit oder in dem Moment fand ich es fast verharmlosend. Und das von der Mutter, deren Tochter ihr Leben lang schwerst behindert sein wird durch das Tun des Vaters, hat mich regelrecht verstört in dem Moment.
Ja, ich finde es auch wirklich krass irritierend. In jedem Absatz merke ich, wie ich auf der einen Seite dir zuhöre und denke, oh ja Gott, Mensch, der Arme und was für ein Schicksal und damit musst du jetzt sein Leben lang klarkommen, krass, krass. Sekunde später denke ich, was für ein Idiot. Der hatte x Möglichkeiten, da auszusteigen. Er hätte 100-mal die Reißleine ziehen können, hat er aber nicht.
Ja, das ist auch tatsächlich genauso ambivalent und es ist so, dass es bei Michel einfach auch wirklich diese beiden Anteile gibt. Also dieses Zwiegespaltene, dieses beide Seiten, das hat er auch. Am Ende des Prozesses sind dann ja immer die Plädoyers. Also wenn die Beweisaufnahme durch ist, dann sagen halt alle Beteiligten, was sie jetzt für eine angemessene Reaktion halten. Den Staat macht da immer die Staatsanwaltschaft, in dem Fall ist es auch so. Die Staatsanwaltschaft sagt dann, erkennt an, dass Michel völlig überfordert war. Sie sprechen von dieser Überforderungssituation und dass er in dem Bestreben, es allen, vor allem auch seiner Frau, recht zu machen, die eigenen Grenzen einfach vollkommen verkannt hat. Aber die Staatsanwaltschaft sagt auch, die Lebensgefahr, die durch ein Schütteln hervorgerufen wird, die war für Michel erkennbar und die Staatsanwaltschaft fordert dann für ihn 4,5 Jahre Gefängnis. Die Verteidigung sagt dann, das ist ein Prozess, in dem es nur Verlierer gibt. Sie sagt, Michel, der ist ein Mensch, der es immer allen einfach nur recht machen wollte, der allen Erwartungen gerecht werden wollte, der vor allem den sehr, sehr hohen Erwartungen seiner Frau gerecht werden wollte. Da klingt auch so ein bisschen Kritik an der Frau an. Und sie sagt dann letztendlich, naja, mit seiner Schuld, die er auf sich geladen hat, dass er Neles Leben so dermaßen krass verändert hat durch diese Tat, mit dieser Schuld wird er immer leben müssen. Das ist für ihn faktisch lebenslänglich. Und die Verteidigung plädiert dann darauf, dass er nicht ins Gefängnis muss, sondern dass er eine Bewährungsstrafe bekommt. Am Schluss hat er dann selber, der Vater, das sogenannte letzte Wort. Das hast du immer als Angeklagter, Angeklagte, bevor das Urteil verkündet wird. Und in diesem letzten Wort ist es dann so, dass Michel weint und schluchzt. Aber man hat den Eindruck, er weint auch ein bisschen um sich selbst. Denn er sagt dann irgendwann so unter Schluchzen, ich will nicht ins Gefängnis.
Okay, entscheiden möchte ich nicht. Ich kann mich sekündlich auf beide Seiten stellen. Wie entscheidet das Gericht?
Das Gericht entscheidet so, dass es den Vater zum einen erstmal zu Schadensersatz verurteilt von 500.000 Euro, die an Nele gezahlt werden müssen, plus eine monatliche Schmerzensgeldrente. Das ist aber erstmal nur das Finanzielle. Das Entscheidende ist, das Gericht verurteilt den Vater zu 4 Jahren Gefängnis wegen versuchten Totschlags, wegen der schweren Körperverletzung und wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Der Richter sagt im Urteil, dass im Grunde in dieser ganzen langen Geschichte der Überforderung, der Belastung, dass es da einen ganz entscheidenden Wendepunkt gab. Und dieser Wendepunkt war der erste Vorfall. Das war eine Woche bevor das Schütteln war, als der Vater Michel Nele mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen hat. Da sagt der Richter, in dem Moment durch diese Situation, da wurde eine Hemmschwelle überschritten. Und er hätte da nicht einfach weitermachen dürfen. An dem Punkt hätte er sich Hilfe suchen müssen, mindestens seine Frau informieren müssen. Er sagt so, natürlich hat Michel niemals vorgehabt, Nele zu töten, natürlich nicht. Aber er musste davon ausgehen, dass das, was er tat, zu tödlichen Verletzungen führen kann. Und er sagt dann, wer so eine Gefahr setzt, der billigt auch ihre Konsequenzen.
Ja, natürlich ist alles, was der Richter sagt, würde ich sagen, also Haken dran finde ich auch auf jeden Fall. Ich finde nur auch, was die Rechtsanwältin war, eine Frau, ne?
Ja.
Was die Rechtsanwältin sagt, halt auch richtig. Der ist doch bestraft bis an sein Lebensende. Ich muss ja gar nicht ins Gefängnis, weil fröhlich wird er nie wieder.
Ja, ich glaube, an der Stelle müssen wir uns vielleicht mal angucken, welchen Zweck so eine Strafe in einem Prozess überhaupt haben soll. Was du nämlich sagst gerade, der Vater ist auch genug bestraft, der hat doch lebenslang durch das Schicksal seines Kindes. Das sagen auch die sogenannten Utilitaristen. Den Begriff musst du dir hier jetzt nicht merken. Die Anhänger dieser Theorie des Utilitarismus, die beurteilen eine Strafe nämlich nur nach ihren Folgen. Also die sagen, es geht bei einer Strafe um unschädlich machen und abschrecken. Das ist das Hauptding. Und dann sagen sie, und vor allem muss eine Strafe den größten Nutzen für die Gesellschaft bringen. Übertragen auf unseren Fall, jetzt auf Michel, würden die dann sagen, naja, also die Gefahr, dass Michel so ein Verbrechen nochmal begeht, die besteht eigentlich nicht. Schon alleine, weil er gar kein Baby mehr hat, das er schütteln könnte. Also eine Wiederholungsgefahr gibt es nicht. Von daher brauchen wir schon mal keine Strafe, um da ihn unschädlich zu machen. Und dann würden die sagen, wenn wir ihn ins Gefängnis stecken, das kostet ja auch total viel Geld, das muss dann irgendwie so der Steuerzahler zahlen, wie es immer so schön heißt, sprich die Gesellschaft, ist dann alles völlig unverhältnismäßig. Nee, also nach dieser Theorie, nach dem Utilitarismus, würde der wohl nicht mehr ins Gefängnis kommen. Aber auf der anderen Seite der Skala, da steht dann die sogenannte Vergeltungstheorie. Da sagt schon ein bisschen der Name, wofür sie steht. Der Hauptbegründer ist der Philosoph Immanuel Kant. Den Namen nenne ich jetzt einmal, dann jetzt auch nicht mehr, versprochen.
Auge um Auge, Zahn um Zahn, würde ich mal vermuten, Vergeltung.
Genau, die sagen im Grunde, wer anderen Unrecht angetan hat, der muss selber auch leiden, damit es Gerechtigkeit gibt. Wie du gesagt hast, Anna, verkürzt gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. In unserem Fall, also bei Michel, würden die da sehr, sehr hochgreifen. Ne? Die würden sagen, der Vater hat Neles Leben faktisch zerstört, also muss auch sein zerstört werden. Aber das sind, wie gesagt, die beiden Extreme. Wir in Deutschland, in unserem Strafsystem, wir gehen da einen Mittelweg. Also wir schauen uns schon auch an, welche Folgen hat eine Tat, ne? Sowas wie Abschrecken, Wiederholungsgefahr verhindern und sowas. Das tun wir schon auch, aber das ist immer erst der zweite oder dritte oder sogar vierte Schritt. Es gibt einen anderen Schritt, den machen wir als erstes und der ist entscheidend. Wir gucken uns nämlich erstmal an, die Tat selber. Was hat der Täter getan und welche Schuld hat er auf sich geladen? Und dann versuchen wir sozusagen ein Maß zu finden, wie wir diese Schuld bestrafen können. Und das ist deswegen der entscheidende Schritt, weil an der Stelle das Leid des Opfers ins Spiel kommt.
Also guckt man hier ganz konkret, Nele wird für den Rest ihres Lebens betreuungsbedürftig sein und eine schwere Behinderung haben. Wie bestraft man das gerecht?
Genau, das machen wir an genau dieser Stelle. Wir gucken uns an, welche Folgen hat das in dem Fall für Nele. Und da sagt der Richter natürlich, dass die Folgen für sie sehr, sehr schwerwiegend sind. So, sie wird, wie du sagst, sie wird ihr Leben lang behindert sein. Der Richter sagt dann wörtlich, man kann von einem Verlust ihres Lebens sprechen, von Verlust eines halbwegs normalen Lebens. Und wenn du jetzt diese Formulierung des Richters auch so hörst, ich glaube, dann ist auch klar, dass er sagt, und das müssen wir in der Strafe abbilden. Deswegen war eine Bewährungsstrafe nicht mehr drin.
Wenn ich mir angucke, was Nele zu leiden hat, wie es der geht, also sorry.
Ja, das spielt natürlich jetzt auch noch ganz viel rein beim Bemessen einer Strafe. Ne? Also es ist immer so, das Maß der Schuld ist irgendwie so das eine. Aber es spielt natürlich auch sowas mit rein, dass der Vater natürlich auch sehr einsichtig und reuig war. Da gibt's auch ganz andere Fälle. Ne? Also ich habe schon mehrere Fälle gehabt gegen, es waren immer Männer, die Babys geschüttelt haben. Und da habe ich auch wirklich Fälle gehabt, wo die Männer wirklich ganz, ganz anders aufgetreten sind. Also mir fällt ja gerade einer ein, der ist gar nicht lange her. Es war in dem Fall der neue Freund der Mutter eines Babys aus Altona. Und der wirkte so dermaßen ungerührt im Gericht. Das war völlig irritierend. Also ich war damals immer als Zuschauerin. Ich musste den Mann die ganze Zeit anstarren. Also fast so, als wenn ich von ihm eine Reaktion erzwingen wollte, weil ich das überhaupt nicht glauben konnte, dass er so regungslos war. Da war nichts mit Reue. Der hat auch gesagt, nee, ich habe nichts gemacht und so. Und der hat dann 11 Jahre Gefängnis bekommen. Also eine ganz andere Strafe. Da war das Baby, muss man dazu sagen, aber auch tot. Aber natürlich hat das total eine Rolle gespielt. Und bei Michel diese Reue, diese Verzweiflung, die war sehr strafmildernd. Strafe kann einen Zweck verfolgen, aber Strafe kann nie wieder gut machen. Strafe kann eine Tat nicht rückgängig machen. Und das zeigt sich, glaube ich, daran. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig schwierig, gerade in Fällen, die so eine tragische Komponente haben, zu einer Strafe zu kommen, die sich irgendwie richtig anfühlt. Also ich kann auch nicht sagen, ob es irgendwie eine Strafe hätte geben können, die der Richter hätte verkünden können, bei der ich rausgegangen wäre mit dem Gefühl, so ist es richtig.
Und am Ende des Prozesses, wie hat denn eigentlich die Mutter reagiert?
Als das Urteil dann verkündet war, hat sie auf mich sehr entrüstet gewirkt. Also ich hatte den Eindruck, sie war schockiert darüber, dass ihr Mann eine Gefängnisstrafe bekommen hat.
Und wenn die jetzt nochmal ein Kind haben wollten? So rein theoretisch, wäre das ganz normal, klar? Kriegen ein drittes Kind?
In solchen Fällen ist es in der Regel dann so, wenn dann nochmal ein Kind kommt, dass das Jugendamt so eine Familie dann sehr genau beobachtet. Also ich hatte mal einen Fall, da war das so, dass ein Baby ums Leben gekommen war, weil es von den Eltern sehr schwer vernachlässigt wurde. Das war das 6. Kind. Und da war das so, dass dann nach dem Prozess die Mutter wieder schwanger geworden ist. Und da war es so, dass das Baby dann nach der Geburt sofort weggenommen wurde vom Jugendamt, damit sowas nicht nochmal passieren kann.
Elke, bevor du uns jetzt noch einen Hinweis auf unsere nächste Folge gibst, muss ich eins ganz dringend loswerden. Überforderte Eltern, das gibt es ja ganz schön oft. Die allermeisten kommen irgendwie damit klar, also die kurzen Nächte und so. Man denkt, jeder denkt dann irgendwann mal, boah, ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Die allermeisten schaffen es natürlich. Aber ich finde es wichtig, dass man einmal weiß, dass man nicht alleine ist, wenn man wirklich überfordert ist. Und dass man wirklich einmal Schreiambulanz in irgendeiner Google-Suchmaschine, in irgendeiner Suchmaschine eingibt und findet Gesillien Seiten, wo es niedrigschwellig, unkompliziert Hilfe gibt. Und das ist nicht unangenehm, man kann sich dahin wenden und es ist leicht zu finden. Wir haben ein paar von den Tipps in unseren Shownotes verlinkt und das gibt es. Und jetzt, Elke, hoffe ich sehr, dass du uns von einer Folge erzählen kannst, wo es nicht so sehr an mein Mutterherz geht.
Na, so ein kleines bisschen glaube ich schon. Wir sprechen nämlich über einen Vater, der in einem wirklich erbitterten Sorgerechtsstreit seiner Ex-Frau die gemeinsame Tochter mit Gewalt entreißt, der dann mit dem Kind zum Hamburger Flughafen rast und den blockiert. 18 Stunden steht am Airport alles still, bis der Vater dann doch endlich aufgibt. Da wird die Tage das Urteil für den Vater verkündet am Hamburger Landgericht und die ganze Geschichte, die erzählen wir euch dann ganz ausführlich in 2 Wochen.
Am besten gleich abonnieren in der ARD Audiothek oder auf der Plattform, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.